Grüß euch. Es ist wie Heimkommen. Es ist wie Heimkommen da, ja. Und es ist total schön. Seid ihr gespannt, was jetzt kommt? Die ist zu Hause. Auf der habe ich gerade zuerst noch Happy Birthday gespielt, weil ich komme direkt von der Geburtstagsfeier von Paul und der Jessica. Paul, unser Sohn, und die Jessica, Schwiegertochter. Und wir feiern immer so 2, 3, 4 Geburtstage auf einmal, weil sonst geht sich das unter dem Jahr nicht aus. Der Georg hat zuerst gesagt, ja, der Dietmar kennt die Predigt ja schon. Und in dem Fall stimmt es nicht ganz. Normalerweise muss ich alles vorher aufschreiben. Auch wenn ich nachher nicht alles genauso sage, wie ich das aufgeschrieben habe. Aber ich brauche das so für mich, dass ich die ganze Predigt einmal schriftlich formuliere und vor mir habe. Und das hat diesmal überhaupt nicht funktioniert. Ich glaube, das ist das zweite Mal in meiner 40-jährigen Predigtgeschichte, dass das einfach nicht gegangen ist. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe das Thema. Ich bin gebeten worden über Epheser 4 von Vers 25 bis 32 zu predigen. Das ist so in der Reihe, wo ihr jetzt der Reihe nach durchgeht. Und ich lese euch's vor, dann wisst ihr es. Und ich habe versucht, mir das so aufzuschreiben, wie ich das gewohnt bin. Und diesmal ist es nicht gegangen. Ich lese euch einmal den Text vor. Epheser 4. Und ich habe mir erlaubt, die 3 Verse vorher dazu zu nehmen, weil das für mich irgendwie die Einleitung davon ist. Epheser 4 von Vers 22 weg. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Ich lese es nochmal. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Also es ist nicht ein Imperativ, ein Befehl, ihr sollt so leben, sondern ihr gehört zu ihm und ihr lebt so. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde Jesu. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Wer früher von Diebstahl lebte, der soll sich jetzt eine ehrliche Arbeit suchen, damit er auch noch Notleidenden helfen kann. Redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Beleidigt oder betrübt nicht den Heiligen Geist. Mit anderen Worten, macht's Gott nicht traurig. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Das tut sie sowieso nie, oder? Redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und wenn man die Verse so liest, dann klingt es so wie eine ganze Reihe von anderen Bibelstellen oder Bibelabschnitten, die wir kennen. Und man kann es so leicht einordnen in, ja, so soll man leben, so sagt Gott. Da gibt es eine Liste, das sollst du tun, das sollst du nicht tun, das sollst du tun, das darfst du nicht, du sollst, du darfst nicht, du musst, du darfst nicht, du sollst, du musst. Und viele Nicht-Christen, aber leider auch wir Christen verstehen manchmal Gott so, dass Gott uns jetzt sagt, so hat es zu geschehen. Und wir versuchen das halt zu erfüllen. Aber ich weiß nicht, ob es euch anders geht als mir. Mir gelingt es nicht immer. Und es ist so ein Bild von Gott, was da vermittelt wird. Der Fordernde, der sagt, so, und so macht es jetzt. Ich glaube aber nicht, dass es Gott darum geht. Ich habe mir in der Vorbereitung zu dieser Predigt die vorherigen Epheser-Predigten, die ihr schon gehört habt, im Internet teilweise angehört, teilweise reingehört. Und ich denke, es geht um ganz was anderes und es zieht sich durch diese Predigten durch wie ein roter Faden. Ich glaube, Gott geht es um unser Herz. Gott geht es nicht darum, uns eine Regel- und Gesetzesliste aufzustellen, sondern Gott geht es um uns da drinnen, um dich da drinnen. Und das ist, wo ich jetzt nur mal beten möchte, dass Gott wirklich heute unsere Herzen berührt und uns zeigt, jeden von uns, das wird keine Lehrpredigt. Ich wünsche mir, dass Gott jeden von uns was zeigt, wo er zu deinem Herzen spricht. Und Papa, ich bitte jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du unsere Herzen anrührst und dass du uns spüren lässt, wie dein Herz schlägt für uns und für die Menschen rund um uns. Ich wünsche mir so, dass du uns lehrst, wie unser Herz im Gleichgang mit deinem Herzen schlagen kann. Gerade auch für die Leute, denen wir begegnen. Berühr du heute unser Herz. Amen. Das ist so ein Thema, das zieht sich durch mein ganzes Leben, seit ich mir Jesus anvertraut habe. Ich wünsche mir, dass Menschen, die mir begegnen, irgendwie spüren können. Da gibt's einen Papa im Himmel, der so weit offenen Armen da steht und sagt, komm, ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass du kommst. Ich habe schon auf dich gewartet. Und das ist, was ich auch glaube, dass Gott, wie Gott uns verwenden möchte. Menschen, denen du begegnest, die sollen spüren, da gibt's einen Papa im Himmel, der auf dich wartet. Irgendwer hat einmal gesagt, die Christen sollen für die Nichtchristen so anziehend sein wie der Mist für die Fliegen. Ist vielleicht kein so schönes Bild, aber ein sehr sprechendes. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich Christ geworden bin. Mit 14, 15 Jahren habe ich mein Leben bewusst in Gottes Hände gelegt. Und das, was mich als erstes angesprochen hat und gezogen hat, meine zwei älteren Brüder, jeweils ein und dann noch ein Jahr älter als ich, haben angefangen, sich anders mir gegenüber zu verhalten als vorher. Und der Geschwister, da teilweise versteht man sie, nach außen verteidigt man sie, untereinander wird viel gestritten. Diejenigen, die mehr Geschwister haben, die kennen das vielleicht. Außer bei euch ist alles immer so ganz Friede und schön und brav gewesen. Da grinsen schon manche. Und so war das bei uns halt auch. Da hat es öfters gekracht. Und natürlich bei sechs Kindern schaut auch jeder, dass er irgendwie zu sein kommt, was er braucht. Und der Wolf und der Christian, meine zwei älteren Brüder, haben angefangen, auf mich zu schauen. Was ich brauche, wie es mir geht. Und das war sehr eigenartig für mich. Und die sind da zu so einer Jugendgruppe gegangen. Und dann bin ich auch dorthin. Und wisst ihr, was ich dort erlebt habe? Man weiß ja, wie man richtig lebt. Es ist ja nicht so, dass wir kein Gewissen haben, als Kinder und als Jugendliche. Bei uns kommt dann dazu, dass unsere Eltern uns sehr gut gute Werte beigebracht haben. Und ich wollte ja auch so sein. Ich habe nur gemerkt, das gelingt mir nie. Und die Leute dort, die haben dort als Team zusammengewohnt, die sind so miteinander umgegangen, wie ich das immer schaffen hätte wollen, aber nicht geschafft habe. Und das hat mich fasziniert. Ich bin am Samstag, haben wir dann eine Stunde früher Unterrichtsschluss gekriegt, weil der Stundenplan geändert wurde. Und dann bin ich immer zu diesem OM-Team im 22. Bezirk. Da bin ich ausgestiegen von der Straßenbahn, dann war ich dort Mittagessen, dann Geschirr waschen und dann nach einer Stunde wieder in die Straßenbahn eingestiegen und weiter nach Hause gefahren. Meine Mutter hat gedacht, ich habe so lange Schule. Und diese Zeiten dort, es hat mich fasziniert, da war ich noch nicht, da habe ich mein Leben noch nicht gut anvertraut. Aber es hat mich einfach fasziniert, was dort für eine Stimmung geherrscht hat. Wir haben, und es war, manche Leute denken fromm, aber das wisst ihr eh schon lang, fromm heißt nicht, dass man nicht lustig sein kann. Es war dort so lustig. Wir haben beim Geschirrwaschen, da hat es keinen Geschirrspüler gegeben. Und dann waren da so ein Team von, weiß ich nicht, 10 Leute, 12 Leute und noch 2, 3 Gäste. Da hat man irgendwie für 15 Leute Geschirr gewaschen. Und es war einfach lustig. Wir haben Spaß gehabt miteinander. Und das hat mich so angezogen. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich ernst gemacht habe damit. Wenn Menschen dir begegnen, wie ist es für sie? Du hast in der einen Predigt was gesagt über, dass die Leute so den Unterschied gemerkt haben in der Stimmung und gesagt haben, ja, das ist vielleicht, weil es dort kein Portier gibt. Und der Portier ist derjenige, der Jesu Licht hinausträgt. Da an deiner Arbeitsstelle. Und das ist genau das, was Gott sich wünscht. Wenn diese Liste da steht von Dingen, wie wir miteinander umgehen, ist es nicht Gott mit dem Zeigefinger, der sagt, du sollst bitte schön und du hast das so und so zu machen. Es ist erstens für uns schön und zweitens zieht's die anderen an. Und das ist, was Gott sich wünscht. Manchmal verbreiten wir kein so gutes Bild von Gott. Weil ich bin momentan auf Arbeitssuche. Ich habe nur die 12 Stunden in der evangelischen Kirche mit den Kindern und Jugendlichen und brauche unbedingt einen Job. Und dann war ich schnuppern in einer Behindertenarbeit und die machen wirklich eine super Arbeit dort. Die gehen so, und das sind Christen, und die gehen so mit den behinderten Leuten um und die meisten von euch wissen, wir haben den Paul, unseren behinderten Sohn, und davor hat es noch die Miriam gegeben, die jetzt schon im Himmel ist. So wünsche ich mir, dass jemand mit Behinderten umgeht. Mit sowas von Achtung und Respekt. Da juckt es mir die Finger. Und ja, so soll das sein. Und damit vermitteln sie ein Bild. Und leider habe ich dort nicht arbeiten können, obwohl ich total gutes Feedback gekriegt habe von den Mitarbeitern und von den Klienten. Aber ich habe dort die Stelle nicht bekommen können, weil die in den Vereinsstatuten stehen haben, dass Geschiedene, Wiederverheiratete nicht dort arbeiten können. Und es hat auf der einen Seite mich so sehr getroffen, weil ich es Schott gefunden habe. Aber ich weiß auch, was für ein Bild nach außen transportiert wird. Das ist nicht das Bild von einem Gott, der barmherzig ist und der heilig ist und gerecht und der sagt, so und so soll es sein. Das ist überhaupt keine Frage. Gott hat die Ehe, und das wisst ihr alle, als eine Verbindung geschaffen, die auch ein Bild darstellt, von seiner Verbindung zu uns. Und darum ist die Ehe auf lebenslang und auf lebenslange Treue und Liebe ausgerichtet. Aber wir scheitern manchmal. Das ist leider so. Und Gott sei Dank hat Gott durch Jesus diese Möglichkeit geschaffen, dass er sagt, okay, du kriegst eine neue Chance. Gott ist barmherzig. Ich habe schon so viel Mist gebaut in meinem Leben, Leute. Und Gott war immer barmherzig mit mir. Und Gott ist um vieles barmherziger als Menschen sind und auch als Christen manchmal sind. Und ja, was kommt für ein Bild um mich von uns? Ich komme aus einem katholischen Hintergrund. Dann, wie ich mein Leben Jesus anvertraut habe, das war eben mit Leuten, die nicht katholisch waren. Dann war ich sehr, sehr antikatholisch, weil die sind ja keine richtigen Christen, weil du musst dich ja richtig bekehren und so. Zeitlang habe ich sogar gedacht, dass meine Eltern nicht gläubig sind, weil sie katholisch sind und sich nicht bekehrt haben. Hat lang gebraucht, bis ich erkannt habe, wie sehr meine Mutter mit Gott lebt. Ich meine, jetzt lebt sie ganz mit ihm. Was wollte ich eigentlich sagen? Ja, genau. Dann war ich eine Zeit lang also sehr antikatholisch. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das doch auch Christen sind. Ich meine, katholisch kann sehr viel bedeuten, weil es halt so, jetzt bin ich in der evangelischen Kirche, in der lutherischen Kirche. Da gibt es Leute, die wirklich an Gott glauben. Und dann gibt es Leute, denen das wurscht ist. Und dann gibt es Leute, die sagen, es gibt keinen Gott. Das ist halt so in den großen Kirchen, wo du automatisch dazugehörst, weil deine Eltern dazugehören. Aber wenn, wie ich ja, 16, 17, 18, 19 war, wenn da irgendwas Negatives in der katholischen Kirche war, genau die. Heute, wenn ich was höre in der katholischen Kirche, was nicht so ist, wie es sein soll, weil einfach ein falsches Bild von Gott rüberkommt, tut mir das im Herzen weh, weil ich weiß, dass es Gott weh tut. Wenn wir uns diese Sachen da anschauen, die da stehen. Übrigens, ich habe diese Anfangsverse deswegen gelesen. Wisst ihr, ich habe das nicht gewusst, obwohl ich über 60 bin. Ich habe das nicht gewusst, wie das damals bei der Taufe gemacht wurde. Bei uns, auch wenn wir Erwachsenentaufe haben, ist es oft so, dass die Leute entweder, wenn es eine sehr lockere Atmosphäre ist, in einem Badegewand oder in der Jeans ins Becken steigen, oder sie kriegen dieses weiße Kleid und dann wird in diesem weißen Kleid wird man dann ins Wasser getaucht. Bei den ersten Christen war das anders. Habe ich mehrmals gelesen jetzt. Die sind in ihrem alten, sie haben ihr altes Gewand abgelegt, bevor sie ins Wasser gestiegen sind. Die haben da nur mehr ihren Schurz und sowas umgehabt. Dann sind sie ins Wasser untergetaucht, wieder heraus und dann haben sie ihr neues weißes Kleid als Bild davon bekommen, dass sie jetzt ein neues reines Leben von Gott bekommen haben. Und dieses Bild wird da verwendet. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen und dann zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ich habe gestern mit einer ganz lieben älteren Frau gesprochen, Großmutter von zwei meiner jüngsten Kinder. Und dann haben wir darüber geredet, wie schwer das für manche Leute ist, an Gott zu glauben. Eben über eine Frau, die sie kennt und die sehr viel mitgemacht hat und so. Und sie hat gesagt, na was, Dietmar, ich bin halt so aufgewachsen und ich war mein Leben lang, habe ich irgendwie an Gott geglaubt. Und jetzt ist es vollkommen klar für mich. Aber das kann ich der Frau Schneider, heißt es, glaube ich. Das kann ich der Frau Schneider, wenn ich dir das sage, ja, aber Gott sorgt für dich und Gott schaut auf dich und dann erzählt es mir das und das und sagt, und wo ist dann Gott? Es ist auf der Welt ganz viel nicht mehr so, wie Gott sich das gedacht hat. Ich meine, es ist noch viel Wunderschönes auf der Welt. Ich meine, jetzt mit dem Schnee, das ist natürlich auch gefährlich, aber wenn du da rausgehst, wir haben zwischen Weihnachten und Dreikönig, waren wir bei der Theresa, manche von euch kennen sie, bei unserer jüngsten Tochter und beim Patti in Oberösterreich. Und die Schneemassen, das war alles weiß und zu und du schaust da raus und alles ist sauber und riesig groß. Es ist wunderschön. Und da draußen sieht man die Sterne ganz anders als in Wien. Wenn du da am Abend rausgehst und den Kopf hochtust, der Himmel ist voll mit Sternen. Und alles ist sein. Es gehört ihm alles. Er hat das alles gemacht. Und da ist noch so viel Schönes sichtbar davon. Aber es ist auch so viel Scheiß sichtbar auf dieser Welt. Entschuldigung. So viel von dem, wo es Gott die Tränen in die Augen treibt, wenn er sieht. Wo eben Dinge nicht mehr so sind, wie er sich's vorgestellt hat. Und wo er aber nicht schuld ist dran. Weil wir Menschen halt gedacht haben, wir wissen es besser. Und haben die Welt mitgezogen in den Dreck. Und da kann Gott nichts dafür. Und wenn Leute dann so Dinge sehen, die einer das jeden Glauben an Gott rauben oder es für sie scheinbar unmöglich machen, an Gott zu glauben, dann kommt es aber darauf an, ob sie jemand begegnen, der anders mit ihnen umgeht, als sie das rundherum gewohnt sind. Und dann bist du genau diejenige, die als Frau Gottes Mütterlichkeit widerspiegelt und als Mann Gottes Väterlichkeit widerspiegelt. Und das ist, wo man denkt, Gottes Herz schlagt so für uns. Und ich glaube wirklich, dass es Gott die Tränen in die Augen treibt bei manchen Dingen, die man rundum sieht. Vorgestern am Abend, ich schaue immer die Nachrichten im Internet an. Und dann war dieser Bericht über den Mann, der das 10-jährige Mädchen vergewaltigt hat. Und im Nebenzimmer war die Mutter. Und dann mit der Maria drüber geredet und sie sagt, sag nichts, ich hab's eh gelesen, aber ich will nicht mal dran denken. Was spürt Gott, wenn er sowas sieht? Das Mädchen ist gezeichnet für ihr Leben. Die verletzt sich, dass das Blut aus sie kommt, weil sie sich unrein vorkommt. In der Welt ist schon so viel, was einfach nimmer so ist, wie Gott sich das gewünscht hat. Am Ende von der Schöpfung steht, und er sah an alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Sehr gut. Und eben, manches kann man davon noch erkennen, manches auch nicht. Und dann kommt es drauf an, gibt es Menschen, die da was vermitteln können davon? Und das, was ich mir wünsche, ich wünsche mir das so, Menschen, die mir begegnen, sollen das spüren. Wenn ihr zornig seid, ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Da steht nicht, du darfst nicht zornig werden. Ich glaube, Jesus ist auch einige Male ordentlich zornig geworden. Wie ich gehört habe, dass ich nicht dort arbeiten kann, bin ich auch zornig geworden. Aber wisst ihr, wo ich merke, ob das ein sauberer Zorn ist oder nicht? Wenn ich am Abend im Bett nicht schlafen kann und es immer wieder kreist in meinem Kopf, ich meine, Mir brauchen Sie das nicht sagen. Ich bin über 40 Jahre Christ. Ich weiß, wie man mit Behinderten umgeht. So ist Gott nicht. Mit mir. Das ist kein sauberer Zorn. Ich war einfach beleidigt. Wie kommen die dazu, so über mich zu urteilen? Das ist der unsaubere Zorn. Den mag Gott nicht. Das ist zwar verständlich, Verletzung ist Verletzung, aber wie heißt da? Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr vergeben habt. Wenn man das nämlich nicht tut, dann gibt es was anderes. Vers 31, mit Bitterkeit sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Bitterkeit ist nichts anderes als das, was entsteht, wenn wir nicht vergeben. Und Bitterkeit macht krank. Das, was schon lang in der Bibel steht, entdecken die Psychologen in den letzten, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Jahren. Steht schon lang da drinnen, lasst keine bittere Wurzel unter euch sein. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Bibelstellen, wo es um Bitterkeit und um Nichtvergeben geht. Bitterkeit macht krank. Ich habe jemanden in der Familie und es zerreißt mir das Herz. Ich fahre 2-3 Mal in der Woche an der Wohnung einer meiner Schwestern vorbei. Und mit dieser Schwester habe ich seit 5 Jahren, 7 Jahren nicht mehr geredet, weil sie sich vollständig von der Familie zurückgezogen hat und mit niemand von uns etwas zu tun haben möchte. Es sind ein paar Sachen passiert, anscheinend von denen wir nichts gewusst haben, die nicht schön waren, aber sie kann nicht vergeben und sie hat sich vollständig zurückgezogen und sie geht jetzt nicht mehr aus ihrer Wohnung raus, sie kann nicht mehr einkaufen gehen. Sie hat Ängste vor Menschen. Bitterkeit macht krank. Nicht vergeben macht krank. Will Gott nicht. Nicht, weil er sagt, du, sondern weil er will, dass es wieder sehr gut ist. Und da steht am Anfang, Vers 24, darum ist er auch dabei. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. So wie am Anfang. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Als Mann und Frau schuf er sie. Brauche ich euch nicht erzählen, wisst ihr eh selber. Gott ist kein Mann, sondern Gott hat den Mann und die Frau nach seinem Bild erschaffen. Und darum habe ich vorher gesagt, ihr Frauen, ihr müsst die Mütterlichkeit Gottes widerspiegeln und wir Männer müssen die Väterlichkeit Gottes widerspiegeln, sodass unsere Kinder merken, wie Gott ist. Aber wir sind nach seinem Bild geschaffen und wir sind jetzt neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Durch mein Leben zieht sich eine gewisse Naivität. Und die will ich mir behalten. Ich möchte prinzipiell von jedem annehmen, dass das, was er zu mir sagt, dass er das eigentlich gut gemeint hat. Er hat es vielleicht nicht so ausdrücken können, aber eigentlich, wenn die Elisabeth mir was sagt, was vielleicht nicht so angenehm ist, es könnte ja sein, dass die einfach einen Zorn hat auf mich, weil ich sie irgendwie zu nicht gemacht habe. Und dann, es kann aber auch sein, dass die Elisabeth denkt, ich muss das dem Dietmar sagen. Weil das ist nicht gut. So, und ich möchte, Und das ist diese Naivität, die ich mir bewahren möchte. Manche Leute sagen, das ist naiv. Ich möchte prinzipiell, wenn mir jemand etwas sagt, auch wenn es mir nicht gefällt, davon ausgehen, dass er oder sie es gut gemeint hat. Und es hat was zu tun mit, gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Ich kenne Leute, die von vornherein einmal annehmen, dass das gegen sie gerichtet war, was da gekommen ist. Ein Angriff auf meine Person. Da hast du sehr schnell Unfrieden. Natürlich täusche ich mich manchmal. Und bei dir darf ich mich nicht täuschen. Aber es ist viel weniger Unfrieden dadurch. Ich habe mal in einer Predigt Leute geschockt, weil ich gesagt habe, ich liebe das, wenn Leute hinter dem Rücken von anderen reden. Solange sie Gutes über sie sagen. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn du um drei Ecken hörst, dass der das so toll gefunden hat, was du da gemacht hast und dem geholfen hast? Das ist Balsam auf die Seele. Und wenn es dann vielleicht, wenn du das vielleicht gerade in dem Moment hörst, wo du dich selber sowieso kaputt fühlst und unwürdig fühlst und nicht gut genug fühlst, und dann hörst du, wie tröstlich das war, dass du das und das gemacht hast. Es tut gut und es baut auf. Im Philipperbrief, das muss ich noch vorlesen, wie lange geht denn der Gottesdienst? Ja, von der Zeit her. Was? Okay. Genau. Ich habe den Vers, den ich euch jetzt vorlesen wollte, habe ich anders in Erinnerung. Und zwar deswegen, weil ich ihn mit meinen Teenagern in Neunkirchen noch in der Gemeinde, und seit damals habe ich mir das gemerkt. Ich bin total überrascht über mein Gedächtnis. Mit denen habe ich das formuliert, wie wir das heute für uns vielleicht verstehen könnten. Da steht jetzt schließlich, das ist im Philipper 4, Vers 8, schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig gut und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat, an dem, was auch bei euren Mitmenschen als Tugend gilt und Lob verdient. Und wir haben das damals übersetzt, schaut bei allen Menschen auf das, was schon so ist, wie Gott es sich wünscht. Schaut bei allen Menschen auf das, was schon so ist, wie Gott es sich wünscht. Natürlich ist an uns noch einiges, was nicht so ist, wie Gott sich das wünscht. Brauche ich nur in den Spiegel schauen. So, aber es sind auch einige Dinge, die so sind. Ich kann mich erinnern, wie ich mich bekehrt habe, hat mir der Freund, der mit mir gebetet hat, einen Bibelvers mitgegeben. Ich glaube, die Geschichte habe ich eh irgendwann einmal schon erzählt. 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Und dann in der alten Luther-Übersetzung heißt, siehe, es ist alles neu geworden. Und der Franz hat zu mir gesagt, Dietmar, jetzt bist du ein neuer Mensch. Gott hat dich jetzt neu gemacht. Und vorher hat er gesagt, Dietmar, wir sind Brüder, und hat mich umarmt. Und das war für mich total toll, weil ich habe mich sehr bewundert. Das war auf einmal eher mein Bruder. Und dann bin ich heim. Und an dem Tag ist es später gewesen als sonst. Und ich habe Schimpfe gekriegt von meiner Mutter. Und ich habe das sehr gut können, um recht goscher zurückzureden. Das habe ich auch gemacht. Und dann hat sie nur mehr drauf. Und dann bin ich wütend in mein Zimmer und habe die Tür hinter mir zugeknallt. Und dann bin ich heulend auf meinem Bett gelegen. Und dann habe ich gedacht, es stimmt eh nicht, was da steht. Ich bin doch kein neuer Mensch. Ich bin immer nur der Alte. Und später hat mir dann wer erklärt, dass da eigentlich steht, das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. Und nachdem ich von meiner Ursprungsausbildung Gärtner bin und weiß, wie das ist mit den kleinen Pflanzeln, die da wachsen müssen und am Anfang noch Schutz brauchen, dass sie nicht kaputt gehen und den wüden Wind nicht erwischen und die brennende Sonne oder den Frost. Und dann langsam werden sie abgehärtet und sie wachsen weiter. Und dann wird eine ordentliche, starke Pflanze, die Frucht bringt. Und so ist es mit unserem Leben als Christ auch. Wir kommen nicht mit Schalter umdrehen als perfekte Christen auf die Welt. Da gibt's noch einiges. Aber es ist ein Weg, den Gott mit uns geht. Und wenn wir den gehen und auf diese Weise, auf diese Sachen schauen, ich möchte, dass Gott nicht traurig ist über mich. Ich weiß, dass er mich lieb hat. Und jemand, den du lieb hast, den möchte ich jetzt nicht traurig machen, oder? Also wenn ich was tue, was die Maria traurig macht, das tut mir gleich selber noch mehr weh als ihr vielleicht. Weil das möchte ich nicht. Und ich möchte Gott auch nicht traurig machen, weil ich weiß, wie er mich lieb hat. Und die Sachen, die da stehen im Epheserbrief, im 4. Kapitel, zwischen Vers 25 und 32, sind die Sachen, die auf der einen Seite Gott sie wünscht von uns, weil wir damit ein Bild von ihm vermitteln an die Welt. Ein Bild, was sein Herzen entspricht und was so anders ist als das, was die Welt rundum kennt. Und für mich stehen die Sachen auch deswegen da, ich möchte halt auch so leben, weil ich Jesus lieb habe. Und weil der Papa mich so lieb hat und ich möchte halt ihm nicht traurig machen. Ja. Das hätte ich alles nicht aufschreiben können. So. Papa, du kennst unsere Herzen. Du weißt, wo wir Trost brauchen und Zuspruch und Ermutigung. Du weißt, wo wir vielleicht einen Tritt in den Hintern brauchen. Du kennst uns durch und durch besser, als wir uns selber kennen. Und du hast uns unglaublich lieb. Es gibt niemanden, der uns so gut kennt, und trotzdem so lieb hat wie du. Du bist der Wucht. Und ich bitte jetzt, dass du jedem von uns zeigst, was jetzt für uns dran ist. In der kommenden Woche. Heute auf die Nacht, am Abend, morgen. Zwischen dir und uns. Und vielleicht zwischen mir und irgendeiner bestimmten anderen Person, wo du was vorhast oder wo du den Finger auf einen wunden Punkt gelegt hast und dass du uns zeigst, wo wir in der kommenden Woche einfach was von dir spüren lassen können, von deiner Liebe, von deiner Begeisterung für uns und von deinem Mitleiden mit der kaputten Welt, die trotzdem noch so schön ist. Amen.